Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Donnerstag, dem 5. Februar. Schön, seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Seit 30 Jahren vermittelt Buch am Mittag Wissen über aktuelle Forschungsthemen, kompakt in einem halbstündigen Referat.
Die Konstante auch in diesem Format ist schon die, dass es von Anfang an eine Veranstaltung war, die sich an alle richtete, also an die breite Öffentlichkeit, aber genauso sehr auch natürlich an Forschende, Lehrende, Studierende.
Nun feiern die Universitätsbibliotheken das 30-Jahr-Jubiläum mit einer Ausstellung. Und die Schweiz und der Goldhandel. SwissAid will mehr Transparenz.
Et en réalité, les chaînes d'approvisionnement sont très complexes et de l'or des conflits peut se retrouver entre guillemets dans un pays non problématique.
Die Goldketten seien komplex, so könne Konfliktgold auch in sogenannten nicht problematischen Ländern landen, so Marc Ümmel von SwissAid. Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst mit einer Meldung aus Budapest. Dort wird die Antifaschistin Maya T. schuldig gesprochen. Maya T. muss für 8 Jahre ins Gefängnis, ohne Bewährung. Sarah Heinzmann.
Verurteilt wird Maya T. wegen versuchter lebensbedrohender Körperverletzung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Damit liegt das Urteil von 8 Jahren deutlich unter dem, was die ungarische Staatsanwaltschaft gefordert hatte. 24 Jahre forderte diese, Freispruch hingegen die Verteidigung von Maya T. Denn es habe bis zum Schluss keine Beweise gegeben, dass Maya T. an den Angriffen auf Rechtsextreme in Budapest vor 3 Jahren tatsächlich beteiligt war. Maya T. wird vorgeworfen, Teilnehmende des Tages der Ehre schwer attackiert und verletzt zu haben. Rechtsextreme aus ganz Europa erinnern am Tag der Ehre jährlich an einer der letzten Schlachten der Wehrmacht und ihrer ungarischen Verbündeten. Maya T. wurde daraufhin in Berlin gefasst und nach Ungarn ausgeliefert. Diese Auslieferung war rechtswidrig, wie das Bundesverfassungsgericht später festhielt. Die Haftbedingungen von Maya T. in Budapest werden als desolat beschrieben. Nach der Urteilsverkündigung kam es in mehreren deutschen Städten zu Demonstrationen. Verurteilt wurde in diesem Zusammenhang mit dem Tag der Ehre, wurden auch andere Personen verurteilt. ND aktuell berichtet, dass gestern im selben Fall der Italiener Gabriele M. in Abwesenheit zu 7 Jahren Haft verurteilt wurde, weil die italienische Staatsanwaltschaft ein unfaires Verfahren erwartet hatte, lehnte sie eine Auslieferung nach Ungarn ab. Die deutsche Anna M. erhielt 2 Jahre Gefängnis auf Bewährung.
Das Bundesverwaltungsgericht fällt einen Grundsatzentscheid bezüglich der Inklusion von behinderten Menschen. Tests bezüglich Barrierefreiheit sollen nicht ohne Einbezug von Selbstbetroffenen durchgeführt werden.
Konkret geht es um die neuen Doppeldeckerzüge der SBB. Die SBB hat diese auf die Barrierefreiheit getestet, allerdings mit nicht mobilitätseingeschränkten Personen, sondern mit Personen ohne Behinderung, die sich für den Test in einen Rollstuhl gesetzt haben. Dies kritisiert der Verband Handicap International, denn Menschen mit Behinderungen hätten andere Voraussetzungen, so sei etwa die Rumpfstabilität oder die Muskelkraft oft eingeschränkt. Die Organisation legte deswegen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein und kriegte nun Recht. Bei der Überprüfung der Barrierefreiheit müssen Menschen mit Behinderungen zwingend mit einbezogen werden, so das Gericht gestern.
In den Kanton Waadt. Die Missstände in der Lausanner Polizei scheinen noch tiefer zu gehen als bisher angenommen.
Zu diesem Schluss kommen gleich zwei gestern publizierte Berichte. Diskriminierende Einstellungen und Verhaltensweisen würden bei der Stadtpolizei Lausanne als normal gelten, ebenso sexistisches Verhalten. Der eine Bericht beruht auf Aussagen, die Dutzende Polizeiangehörige in den letzten Monaten anonym gemacht haben, wie die NZZ berichtet. Angehörige würden innerhalb der Polizei ungleich behandelt, zudem sei es schwierig, Meldemechanismen in Anspruch zu nehmen. Diese Ereignisse bestätigen die Notwendigkeit einer Reform der Stadtpolizei, das erklärt die Stadtverwaltung, die diese laut SRF mit Entschlossenheit vorantreiben will. Die Lausanner Stadtpolizei sei aktuell eine Institution des letzten Jahrhunderts und keine Polizei für das 21. Jahrhundert, so der Experte André Duivar laut SRF an der gestrigen Medienkonferenz. Anlass dieser Berichte waren mehrere Skandale rund um die Lausanner Stadtpolizei letzten Sommer. Zwei Jugendliche verstarben bei der Flucht vor der Polizei. Zeitgleich hatte die Staatsanwaltschaft gleich mehrere Chats aufgedeckt, die voll mit sexistischen, rassistischen, antisemitischen und queerfeindlichen Nachrichten waren.
Im Freiburger Gefängnis Bellechasse kam es am Montagabend zu einem Aufstand. Inhaftierte protestierten gegen die Haftbedingungen. Darüber berichtet heute das Westschweizer RTS und schreibt von einem beispiellosen Aufstand.
Am Montagabend hätten sich Dutzende Häftlinge geweigert, in ihre Zellen zurückzukehren. Sie verbarrikadierten sich über Stunden. Die Insassen kritisierten insbesondere die ihrer Meinung nach zu hohen Kosten für Telefonate und für Lebensmittel, die in der Kantine zusätzlich gekauft werden können. Sie beanstandeten auch die Besuchsbedingungen. Der Kanton Freiburg bestätigt die Vorfälle. Die Häftlinge hätten sich gegenüber den Vollzugsbeamten vor Ort äußerst aggressiv verhalten und schwere Drohungen geäußert. Sie hätten zudem Sachbeschädigungen begangen, so RTS.
Die Kantonspolizei Bern warnt vor falschen Handwerkern.
Die Täterschaft gehe dabei stets ähnlich vor, so die Kantonspolizei. Eine Person gebe sich als Vertretung einer Verwaltung, eines Handwerks- oder Energieunternehmens aus. Während die Bewohnenden abgelenkt werden, verschaffe sich die Mittäterschaft Zugang und entwende dabei Wertgegenstände. In der letzten Woche verzeichnet die Kantonspolizei in Bern mehrere solcher Fälle. Mehrmals konnte die Täterschaft Wertgegenstände wie Bargeld oder Schmuck erbeuten.
Zum Schluss noch eine Meldung aus der Stadt Bern.
Heute Morgen kam die Tramlinie 6 zwischen Bahnhof und dem Fischermätterli zum Erliegen. Grund war ein Polizeieinsatz. Weil sich ein Mann an der Brunmattstraße gemäß Polizeiangaben seit ungefähr 7 Uhr morgens verdächtig verhalten habe, musste die Polizei ausrücken. Seit kurz nach 9 Uhr ist der Einsatz beendet, das berichtet die Zeitung Der Bund. Die Straße konnte wieder freigegeben werden.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Sarah Heinzmann und Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht für die Stadt Bern. In der Nacht auf Freitag setzt Regen ein, die Temperaturen sinken auf knapp 1 Grad. Am Morgen lässt der Regen nach, tagsüber ist es bedeckt und trocken, bei Höchsttemperaturen von 9 Grad. Der Samstag ist teilweise bewölkt, zwischendurch zeigt sich die Sonne, dies bei Temperaturen zwischen 0 und 8 Grad. Am Sonntag ist es erst neblig und dann bewölkt bei Temperaturen zwischen minus 1 und plus 6 Grad.
Rabe Info.
Am Mittag innerhalb einer halben Stunde in ein Forschungsthema eintauchen. Diese Möglichkeit bietet das Format Buch am Mittag der Universitätsbibliotheken Bern seit 30 Jahren. Zum Jubiläum haben die Universitätsbibliotheken eine kleine Ausstellung konzipiert. In 5 Vitrinen zeigt diese im Gewölbekeller der Münstergasbibliothek die Geschichte und Entwicklung des Formats. Verantwortlich für die Ausstellung ist Belinda Meyer. Noa Piu hat sie in der Münstergasbibliothek getroffen und wollte von ihr wissen, was sich denn überhaupt in einer halben Stunde alles vermitteln lässt.
Es lässt sich erstaunlich viel übermitteln und vermitteln. Es werden Themen aus der Geistes- und Sozialwissenschaften eröffnet und entfaltet. In 30 Minuten können Referierende zeigen, wie Forschung an aktuelle Fragestellungen herangeht, wie Erkenntnisse entstehen.
In 30 Minuten kann man sich einen wunderbaren Überblick über ein aktuelles Forschungsthema, Forschungsprojekt machen und letztlich kann man auch Neugier wecken, um das Publikum zum Weiterdenken animieren.
Das Publikum zum Weiterdenken animieren und eben in 30 Minuten all das vermitteln. Das tut Buch am Mittag nun eben, wie gesagt, seit 30 Jahren. Um das zu feiern, gibt es jetzt eine Ausstellung, eine Vitrinenausstellung hier in der Münstergasse-Bibliothek. Weshalb genau eine Vitrinenausstellung zum Jubiläum?
Ja, wir wollten anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums dieses Formats nun auch einen Akzent setzen. Und ich denke, mit einer kleinen Vitrinenausstellung können wir einen guten Überblick über diese 3 Jahrzehnte Buch am Mittag vermitteln. Wir können zurückschauen zur Entstehung, dann zur Entwicklung des Formats und letztlich auch zeigen, welche Rolle das Format heute hier in der Stadt Bern einnimmt.
Anhand von was für Gegenständen lässt sich das denn zeigen? Also was ist zu sehen in dieser Ausstellung?
Ja, wir zeigen natürlich viel Papier auch. Also das sind viele Programmhefte, viele Flyer, Plakate. Wir zeigen Bücher, die eben in diesen Vorträgen Gegenstand waren. Und wir zeigen Pressetexte. Dann haben wir jetzt anlässlich des Jubiläums auch kleinere Social-Media-Serien umgesetzt, die wir jetzt auch neu aufbearbeitet haben, um sie dann letztlich in diesen Vitrinen auch ein bisschen vermitteln zu können. Und es gibt auch QR-Codes zu bestehenden Podcasts. Also ab 2020 wurde Buch am Mittag auch, also die Vorträge wurden auch in Podcast umgesetzt und diese kann man sich jetzt hier nachhören.
Sie sind also ziemlich tief ins Archiv eingestiegen, um all diese Flyer, Programmhefte, Presseartikel zu finden. Gibt es etwas, das Sie dabei überrascht hat, auf das Sie gestoßen sind?
Es gab einiges natürlich Spannendes zu entdecken, wenn man jetzt 30 Jahre zurückschaut und ins Archiv geht. Ich fand den Anfang, die Entstehung besonders auch interessant, weil damals um 1996 war es der damaligen Stadt- und Universitätsbibliothek sehr wichtig, sich zu öffnen, eben auch zu zeigen, welche Wissensgebiete die Bibliothek hat, welche historischen Bestände sie hat und deshalb hat man dieses Format etabliert und ich fand es auch noch amüsant zu lesen, dass es am Anfang immer eine kleine Verpflegung im Nachgang der Veranstaltung gab.
Sprechen wir noch etwas mehr über diese letzten 30 Jahre Buch am Mittag. Wer hat diese Veranstaltung zu Beginn besucht und wie hat sich das Publikum vielleicht auch verändert?
Ich würde sagen, die Konstante auch in diesem Format ist schon die, dass es von Anfang an eine Veranstaltung war, die sich an alle richtete, also an die breite Öffentlichkeit, aber genauso sehr auch natürlich an Forschende, Lehrende, Studierende. Und ich glaube, das hat sich nicht groß geändert. Also das ist auch das Schöne an dieser Serie oder an dieser Vortragsreihe, dass das Zielpublikum nach wie vor dasselbe ist und das Format als Referat, die Zeit von 30 Minuten an jedem zweiten Dienstag pro Monat, das ist auch von Anfang an war das so und das ist auch heute noch so.
Aus diesen 30 Jahren Geschichte von Buch am Mittag, was ist da Ihr persönliches Highlight, das vielleicht auch in der Ausstellung dann zu sehen sein wird?
Mein persönliches Highlight ist diese große Vielfalt an Themen, die jetzt auch mit dieser Ausstellung übermittelt werden. Also als ich mich jetzt mit dieser Ausstellung befasst habe, wurde mir bewusst, wie groß diese Themenvielfalt ist im Bereich Philosophie und Denken, Literatur und Sprache. Es hat viele Themen, die die Gesellschaft und das Zusammenleben betreffen. Ja, also wie reich an Themen das Format ist und wie aktuell es bis heute geblieben ist.
Belinda Meyer von den Universitätsbibliotheken haben wir gehört. Sie ist verantwortlich für die Ausstellung zum 30-Jahr-Jubiläum von Buch am Mittag. Die Ausstellung ist ab heute bis Ende April im Gewölbekeller der Münstergassbibliothek zu sehen.
Rabe Info.
Die Schweiz ist eine der wichtigsten Drehscheiben für den internationalen Goldhandel. Vor einer Woche hat die Schweizerische Edelmetallvereinigung ASMP ein digitales Transparenzregister lanciert. Erstmals werden in der Schweiz die Namen von bestimmten Lieferanten oder Minen publiziert, von denen die Schweizer Raffinerien ihr Gold beziehen. Ausreichend tue dies nicht, findet die Nichtregierungsorganisation SwissAid. Simon Keller hat mit Marc Hümel gesprochen. Er ist Leiter der Abteilung Rohstoffe bei SwissAid.
Die Studie der Schweizerischen Edelmetallvereinigung ASMP deklariert Gold aus sogenannten Hochrisikoländern. Da werden Länder wie Ägypten, Mali, Burkina Faso oder Südafrika aufgelistet. Warum reicht das gemäß SwissAid nicht aus?
Oui, en fait, pour nous, ça ne suffit pas d'avoir seulement des informations sur les pays qu'on considère à haut risque, parce que d'une partie.
Zum einen ist die Definition von Hochrisikoländern sehr eng gefasst. Zum anderen sind die Lieferketten in Wirklichkeit sehr komplex. Konfliktgold kann sich in einem in Anführungszeichen unproblematischen Land wiederfinden. Da ist das ganze Problem der Goldlieferketten. So, dass beispielsweise Gold zur Finanzierung des Konflikts im Sudan beiträgt oder das Gold, das mit dem Krieg in der Ukraine in Verbindung steht, genau diesen Krieg auf russischer Seite finanziert. Dieses Gold kommt nicht direkt in die Schweiz, sondern könnte beispielsweise über andere Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate und dann indirekt in die Schweiz gelangen. Aus diesem Grund darf man nicht nur die Hochrisikoländer betrachten, sondern muss die gesamte Lieferkette im Blick haben, denn das Risiko ist überall vorhanden.
Minengold machte 2025 nur rund 30% der Goldimporte in die Schweiz aus. So SwissAid in ihrer Mitteilung. Weshalb ist dieser Punkt zentral für die Transparenzdebatte?
Minengold ist wichtig und deshalb ist es auch wichtig, die Namen der Lieferanten für Minengold zu kennen. Es ist also sehr gut, dass die Plattform diesbezüglich für eine gewisse Transparenz sorgt. Das Problem ist jedoch, dass es durchaus möglich ist, dass Minengold in der Lieferkette mehrfach raffiniert wird und dann als Sekundärgold, wieder aufbereitetes Gold oder manchmal fälschlicherweise als recyceltes Gold in die Schweiz gelangt. Und das, was als recyceltes Gold gilt, kann in Wirklichkeit Gold sein, das vor ein oder zwei Wochen noch in einer Mine lag und sich im Besitz bewaffneter Gruppen oder dschihadistischer Gruppen befand. Deshalb ist es wichtig, Transparenz zu schaffen, nicht nur in Bezug auf Minengold, sondern auch in Bezug auf recyceltes oder wiederaufbereitetes Gold.
Welche weiteren Länder müssten denn aufgelistet werden? Können Sie ein Beispiel nennen, Marc Hümel?
Die Vereinigten Arabischen Emirate sind nach der Schweiz der zweitgrößte Umschlagplatz für den internationalen Goldhandel. Und wie wir in unseren veröffentlichten Berichten gesehen haben, wird über die Vereinigten Arabischen Emirate enorm viel illegales Gold und Konfliktgold umgeschlagen. Sie sind auch eines der wichtigsten Exportländer für Gold in die Schweiz. Derzeit gibt es jedoch keinerlei Transparenz in dieser Hinsicht und auf der Plattform finden sich keine Informationen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Denn die wichtigste Schweizer Raffinerie, die Gold aus den Vereinigten Arabischen Emiraten importiert, ist Valcambi und dieser ist nicht mehr Mitglied des Verbandes.
Die Schweizerische Edelmetallvereinigung hat also einen Zwischenschritt getan, sagen Sie, in Sache Transparenz. Was müsste denn über den parlamentarischen Weg angepasst werden, um mehr Transparenz zu erreichen?
Derzeit ist interessant, dass im vergangenen Jahr das Gesetz über die Edelmetallkontrolle überarbeitet wurde, wobei die Kontrollen und die Sorgfaltspflicht der Raffinerien verschärft wurden. Das war auf Gesetzesebene und nun wird alles auf Verordnungsstufe entschieden. Wir stellen zwei Forderungen. Zum einen geht es darum, dass die Kontrollen nicht nur bis zum ersten Lieferanten durchgeführt werden. Alle Schweizer Raffinerien und Importeure sollen dazu verpflichtet werden, Kontrollen über die gesamte Lieferkette hinweg durchzuführen, die nicht einfach bei den ersten Zwischenhändlern enden. Andererseits geht es um Transparenz über die gesamte Lieferkette und auch über alle Lieferanten hinweg. Heute sehen wir, dass diese Transparenz teilweise durch den Verband hergestellt wurde. Wir möchten aber, dass sie gesetzlich verankert wird, damit alle Schweizer Raffinerien diesen Verpflichtungen unterliegen.
Warum ist diese Transparenz so wichtig für den Schweizer Goldhandel?
Man sieht, dass der Goldhandel in der Schweiz nach wie vor sehr wichtig ist. Sie ist die wichtigste internationale Drehscheibe für den Goldhandel. Im Jahr 2025 hat die Schweiz 420 Tonnen Gold aus den Vereinigten Arabischen Emiraten importiert. Das entspricht einem Wert von über 38 Milliarden Schweizer Franken. Und das wirft Fragen auf. Denn wir haben keine Ahnung, woher dieses Gold stammt, und es besteht ein großes Risiko, dass dieses Gold mit Konflikten oder schweren Menschenrechtsverletzungen in Verbindung steht. Es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass im Parlament Maßnahmen ergriffen werden, um eine bessere Regulierung, mehr Kontrolle und mehr Transparenz zu erreichen, sodass wir die Herkunft dieses Goldes kennen und kein Konflikt Gold oder Gold, das mit schweren Verstößen in Verbindung steht, in die Schweiz gelangt.
On n'est plus dehors des conflits ou de l'or lié à de graves violations qui arrivent en Suisse.
Marc Ümmel haben wir gehört. Er ist Leiter der Abteilung Rohstoffe bei SwissAid.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info von 5. Februar. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Noah Pugh, Simon Keller und Sarah Heinzmann. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Schön, sind ihr dabei gewesen. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.